Mein Vater hat dann irgendwann zu mir gesagt, da habe ich meine Eltern mitgehabt zu einer Lesung in Keitum damals. Das war knallvoll, also ich weiß nicht, 250 Leute und eine riesen Signierschlange und alle haben dann riesen Gewese um mich gemacht und meine Eltern standen dann so, hatten noch so ein paar Leute und dann sind wir zurückgefahren und ich saß hinten im Auto.
Und dann waren sie wieder die Tochter.
Nee, und dann will ich nicht vergessen, dann stellte er den Rückspiegel so ein, dass er mich angucken konnte und sagte zu mir wörtlich, du wirst doch für diese Albernheiten aber nicht den Job aufgeben, ne? Ja, und wenn mich jemand fragt, dann das kann alles sein, genau, wenn mich jemand fragt, sage ich, ich bin Autorin und arbeite für einen Verlag, aber so Schriftsteller ist für mich immer so, das ist für mich Thomas Mann. Ich bin jemand, der so ein bisschen so eher rumzickt. Also das ist aber dann, wenn mir so vieles auf den Geist geht und es kommen so viele Sachen und da kommt irgendwas dazu, dass ich dann wirklich sage, dann oh, muss man das Fenster immer aufmachen. Also in so einem blöden Ton irgendwie, ich ärgere mich dann auch.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Dora Held. Moin, moin.
Ich freue mich, hallo.
Sie sind am 10. November 1961 in List auf Sylt geboren und gehören zu den erfolgreichsten Bestseller-Autorinnen in Deutschland. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin und ihrer Tätigkeit als Verlagsvertreterin gelang ihnen mit ihrem Roman Kein Wort zu Papa 2010 erstmals der Sprung auf Platz 1 der deutschen Bestsellerliste. Es folgten viele weitere erfolgreiche Bücher und Verfilmung auch dieser Bücher. Sie leben auf der Uhlenhorst in Hamburg. Mhm. Eigentlich heißen sie Bärbel Schmidt. Mhm. Dora Held ist der Name ihrer Großmutter. Warum sie das tun, haben sie, glaube ich, schon ungefähr 300 Mal erklärt. Aber warum war ihnen denn jetzt am Ende Schmidt zu banal? Oder hatten sie Angst, verwechselt zu werden mit Bärbel Schäfer?
Das werde ich sowieso, das ist in vielen Interviews, steht immer hinterher, Dora Held heißt eigentlich Bärbel Schäfer. Ach Quatsch. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, ja, hat irgendeiner mal geschrieben, alle schreiben mal. Nein, das hatte einfach den Grund, dass ich in dem Verlag, in dem ich jetzt veröffentlicht werde, auch gearbeitet habe. Und ich wollte nicht, dass die mir einen Gefallen tun. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt denen ein Manuskript gebe, und ich habe damals 20 Jahre schon für die gearbeitet, für die TV, dann würden die das machen, weil sie freundliche Menschen sind. Und wenn das Buch dann ein Riesenmisserfolg geworden wäre, hätten alle gesagt, naja, die hat ja auch da gearbeitet. Mhm. Und deswegen hatte ich einen Agent damals von Anfang an, der hat zu mir gesagt, willst du es denen geben? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann sagt er, dann denk den anderen Namen aus. Und die wussten das tatsächlich erst, als sie den Vertrag unterschrieben haben. Also da haben wir es dann gesagt.
Wer nennt sie denn Dora und wer nennt sie denn Bärbel?
Wenn ich Geld dafür bekomme, nennen mich alle Dora, dafür, dass ich erscheine. Und wenn ich jetzt so hingehe, alle Bärbel. Im Verlag gibt es jetzt mittlerweile dieses Dora-Bärbel mit Bindestrich oder so. Also es war damals so, als ich auch noch im Verlag in einer anderen Position gearbeitet habe und geschrieben habe. Alles, was Autoren-Themen betroffen hat, da waren die dann liebe Dora und ansonsten war es liebe Bärbel, das kam doch an.
Also wenn man sich kennenlernt, gibt es ja so im Grunde die eine Stufe, man sieht sich am Anfang und dann ist man sich vielleicht sympathisch oder wie auch immer und dann duzt man sich und wenn es dann noch weitergeht, dann trinkt man vielleicht auch einen Schnaps zusammen und macht Brüderschaft, wie auch immer. Mhm. Bei Ihnen ist im Grunde noch eine weitere Stufe da drin. Wann wird man denn dann von einer Dora zu Bärbel für Sie im engeren Verhältnis?
Nee, immer Bärbel. Es ist im engeren privaten Verhältnis ist es ausschließlich und nur Bärbel und sobald ein Veranstalter Geld dafür bezahlt, dass ich zu ihm komme, um eine Lesung zu machen, dann
mache
ich
das. Und da sagen dann auch alle Dora und sie drehen sich auch um an der Ampel, wenn dann jemand Frau Held ruft.
Ja.
Wahrscheinlich duzen sie jetzt nicht alle am Anfang.
Nee, aber bei Frau Held drehe ich mich ohnehin um. Meine Mutter heißt seit 68 Jahren Schmidt, ist aber eine geborene Held.
Ja.
Und die lebt ja immer noch auf Sylt und wenn ich irgendwo mit ihr hingehe, dann heißt es immer, das ist aber die Tochter von Edith Held, ne? Das sieht man. Also das ist ja ganz oft so, dass man die Mädchennamen nicht oder wieder zurückbekommt im Alter oder so. Also ich höre auf den Namen Held.
Wie würdig sind denn die Bücher für den Nutzen des Namens ihrer Großmutter? Also was würde ihre Großmutter denn wohl dazu sagen?
Sie wäre sehr einverstanden. Also sie war leider schon tot, als wir es gemacht haben. Ihre Schwester lebt aber noch und die hat gesagt, die war auch sehr pragmatisch, die hat dann gesagt, Tante Martha, das finde ich super, dass du das machst und da wird Dora sich freuen, aber dann musst du Karin und deiner Mutter sagen, die sollen das Grab auch anständig schön machen.
Die kriegt jetzt immer einen extra Kranz zum Todestag.
Es gibt eine Friedhofsführung tatsächlich und da liegt ja Dora Held und manche Frauen juchzen so ein bisschen auf und deswegen wird das ja drauf geachtet, dass die Blumen immer
tippitoppi sind. Wo liegt denn ihre, ist das bekannt, wo ihre Großmutter
liegt? In List auf Sylt, da gibt es einen wunderschönen
Bühnenfriedhof. Das ist quasi so ein kleiner Tourismuspunkt, wo ja, Leute mal hingehen.
Das nicht, aber es gibt so ein paar, es gibt eine tatsächlich eine Dorfführung, die auch über diesen Friedhof führt, weil der wirklich traumhaft schön ist.
Ja. Wir kommen gleich noch weiter ein bisschen zu Sylt. Und Sylt und Hamburg ist ja eh ein Ort sozusagen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Lieblingen. Und zwar Ihre Hamburg-Lieblinge. Welches ist Ihre Lieblingsbar?
Ich bin nicht so ein Bargänger, aber wenn, ist es das Berglund in der Gertigstraße. Das finde ich schon sehr schön.
Hier gibt es ganz viel Nicken im Team. Ich kenne es nicht. Ich gehe davon aus, dass ich von meinen beiden Kolleginnen und Kollegen dann eingeladen werde dahin.
Darauf würde ich bestehen dann,
ja. Gut, ja. Welches ist Ihre Lieblingskonzertlocation?
Auch nicht so ein Konzert. Kampnagel mag ich schon gern.
Oh ja, aber Sie wollen da aus Ihrem Moloch da, Uhlenhorst, wollen Sie einfach nicht raus.
Nee, ne? Ich gehe einfach gerne, wenn ich ausgehe, zu Fuß.
vielleicht gibt es was Uhlenhorst-typisches, ich weiß es nicht, aber welches typische Hamburger Gericht essen Sie am liebsten?
Hamburger Pannfisch, glaube ich, esse ich schon sehr gern.
Welches ist Ihr Lieblingskino?
Das Astor, da bin ich so ein bisschen dekadent. Ja, ich finde das schon toll.
Ja, das ist auch. Das ist
besonders gut. Irgendwie.
Ich bin neulich auch wieder da gewesen und es ist einfach saubequem und dann muss der Film gar nicht mehr so gut sein. Irgendwie, man sitzt so schön.
Ja, aber auch das Reingehen und dass man, da fahre ich mit dem Bus bis vor die Tür zum Beispiel. Ja. Also ich mag das einfach, diese ganze, das ist so ein Erlebnis dann, richtig toll.
Welches ist denn Ihr Lieblingsrestaurant? Und vielleicht haben Sie auch noch eins außerhalb von Uhlenhorst.
Na, also am liebsten, das ist dann mit der Hude, mein allerliebstes Restaurant, also wirklich für besondere Gelegenheiten oder so, wenn was Besonderes ist, das Zeig, das finde ich sage.
Oh ja, toll.
Und da war ich jetzt zweimal und das hat mich so völlig überrumpelt und das ist jetzt immer so eine ganz gute Gelegenheit zum Geburtstag. Und
gibt es auch was für toll. So alle Tage, sage ich mal, also so die nächste Stufe nach, ich koche selber?
Die nächste, das ist aber eigentlich, glaube ich, bei allen Menschen so, das ist dann wirklich der Kiez-Italiener und der heißt bei mir San Michele und ist eine Kanalstraße, das ist der, bei dem man sich dann so in so ein Stammkundenniveau
und ruft der dann Dora hat. Oder ruft der Bärbel?
Nein, der weiß, glaube ich, gar nicht, dass ich Bücher schreibe.
Ach so, okay, aber der weiß, normalerweise sind Esser doch bin. So, also ich will jetzt keine Klischees erfüllen, obwohl ich das immer sehr gerne tue, aber Italiener sind doch immer sehr schnell kumpelig und die wissen sofort den Namen und dann, also meiner krakeelt immer schon quer durch den Laden dann meinen Namen, wenn ich da reinkomme, obwohl ich da auch nur viermal oder fünfmal im Jahr hingehe.
Na, der krakeelt schon den Namen, wenn ich reinkomme, aber den richtigen. Also der hat mich auch nie gefragt, was ich beruflich mache, aber der weiß, was ich esse, also und welchen Wein ich trinke, das finde ich dann wichtiger.
Okay. Sylt ist ja der ganz klassische Sehnsuchtsort für viele Hamburgerinnen und Hamburger. Als ich 1996 nach Hamburg gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass Sylt, dass die Hamburgerinnen und Hamburger am Wochenende immer alle in Richtung Sylt fuhren und ich habe das dann erst ein bisschen später irgendwie mitbekommen, wie toll die Insel ist, aber auch wie voll die Insel ist. Wie schwer ist es denn für Sie, am Wochenende hier zu bleiben und nicht nach Sylt zu fahren?
Ach, nicht so schwer, weil ich einfach ja durch Familie oder so jederzeit nach Sylt kann.
Also wie oft fahren Sie denn?
Schon oft. Also auch aus familiären Gründen, also bestimmt, also mindestens alle 4 Wochen oder 5 Wochen. Ich bin schon viel da. Und ich kann ja eben dann zu jeder Zeit mit, als Freiberuflerin oder so, wenn ich keine anderen Termine habe, dann bin ich ja nicht aufs Wochenende angewiesen. Also wenn es so ganz heiß ist und ich denke mir, ich könnte jetzt auch statt am Schreibtisch zu sitzen am Weststrand liegen, dann bin ich schon latent schlecht gelaunt. Aber das hält sich in Grenzen.
Welche Klischees über Sylt stimmen denn?
Ich glaube alle. Also man muss es wirklich so sagen. Es gibt, ich bin ein Verfechter von Klischees, weil die meisten Klischees auch deswegen erfunden sind, weil es sie gibt. Es ist im Sommer tatsächlich mittlerweile nicht mehr schön, das muss man sagen. Sie ist zu voll, die haben diesen Übertourismus nicht gut in den Griff bekommen. Es ist so ein bisschen zu einer, so ein Treffen verkommen von Leuten, bei denen ich gar nicht mehr weiß, ob die überhaupt an den Strand gehen oder eigentlich nur Party machen wollen. Die haben ein Riesenverkehrsproblem. Man sieht am Autozug, das liegt aber auch an der Infrastruktur auf der Insel selber. Es gibt zu viele Betten für die Straßen, die es gibt. Und ich finde es schon zu Hochzeiten, so Pfingsten oder Ostern oder Himmelfahrt, da erfüllen sich wirklich viele Klischees.
Und da fahren Sie trotzdem hin, weil das ja klassische Familienfeste sind? Oder sagen Sie, sorry Mutter, ich komme Ostern nicht?
Nee, ich fahre dann schon hin, aber ich bin dann auch nicht, also ich weiß gar nicht, wir gehen da nie aus oder so. Also meine Mutter hat einen großen Garten und der Ellenbogen ist auch groß genug für alle. Also ich bin da nicht an diesen Orten, wo sich alle treffen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, Pfingsten die Sturmhaube nach Kampen zu gehen, obwohl das ein tolles Lokal ist. Aber da kann man an bestimmten Tagen einfach nicht hin. Das ist nicht mehr machbar.
Man hat ja das Gefühl, auf Sylt sind alle Gastronomien bekannt, aber welche suchen Sie denn gerne auf? Also die Sansibar ist ja ganz am anderen Ende der Insel. Hm. Ist das trotzdem ein Ort, wo Sie mal hingehen?
Ich war in meinem Leben zweimal da, was auch daran liegt, dass man dann nie einen Tisch bekommt. Also ja, wenn man
Sie
da,
nicht.
Naja, ich könnte jetzt sagen, also so ich bin Dora Held.
Und
ich
hab, und so.
Nein, also man müsste, glaube ich, so ein bisschen auf die Tube drücken und sagen, hier, ja. Ich habe auch schon mal im Hamburger Abend etwas über Sie geschrieben.
Genau.
Also, das ist mir so zutiefst zuwider. Also ich rufe den an und frage und dann manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist aber ein schönes Lokal, also ich mag das wirklich.
Ich liebe
und das hat
das,
auch
ja.
einen Grund, dass es so immer voll ist. Das ist schon toll. Ich finde diesen Säckler auch super.
Herbert,
genau. Ja. Ich finde, ich habe mal über den geschrieben und dann hat er uns mal eingeladen, also meine Eltern und mich. Das war auch sehr, sehr nett. Der hat ein tolles Team. Ich finde das Essen in Ordnung. Ich finde auch die Preis-Leistungs-Geschichte okay. Aber es ist halt immer voll. So, und ich gehe da wirklich,
Was machen Sie denn Sylt-typisches? Es gibt ja in Kampen da noch dieses eine Café, wo diese leckere Ostfriesentorte und gedeckte Apfelkuchen und so gibt. Sowas oder was? Oder dann doch zu Gosch?
Nee, das nicht. Also ich habe es gibt in Murkmarsch ein wunderbares Tagescafé, das heißt zur Mühle. Da sitzt man, gibt selbstgebackenen Kuchen und man guckt aufs Watt und die haben den besten Dorsch in Senfsoße, den ich kenne. Und machen das selten. Wir kochen wirklich fast immer selber. Oder ich habe auch noch zwei Cousinen, die auch kochen. Also wir sind da wirklich eher privat unterwegs.
Wie viel Heimat ist Hamburg für Sie? Also wie fest verankert sind Sie? Ich frage das ja vor allen Dingen, weil Sie auch ein bisschen rumgekommen sind. Mhm. Ihr Vater war Bundeswehrsoldat, Ihre Mutter ist Sylterin. Und sitzen Sie immer noch so ein bisschen auf Koffern oder sagen Sie, nö, das ist jetzt hier, hier ist mein Anker?
Ja, also Hamburg ist es schon. Also auf Sylt ist immer, das ist so die Wurzel, aber Hamburg ist tatsächlich so die Heimat. Also ein Stück weit. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier. Und der Unterschied ist sicherlich zu anderen Orten. Ich habe mir Hamburg ausgesucht. Also sonst musste ich immer hinziehen, weil mein Vater versetzt wurde oder weil ich beruflich irgendwo hinkam. Aber das war so der erste Umzug, den ich mir wirklich ausgesucht habe und überlegt habe, in welche Stadt ich gehen will und so. Und das war Hamburg und auch mit Überlegung. Und ich finde diese Stadt immer noch großartig. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe damals.
Jetzt haben wir schon über das Grab Ihrer Oma gesprochen. Wo würde Ihr Grab denn sein? Hier in Hamburg oder doch auf Sylt?
Na, ich glaube, man sollte immer da aufhören, wo man angefangen hat.
Also ja?
Ich habe irgendwie so, wahrscheinlich möchte ich dann in
die Nordsee. Einsam und allein in Hannover liegen, ich weiß gar nicht, bei mir.
Ja, nee, ich glaube, ich finde so Seebestattung schon irgendwie ganz konsequent.
Ja?
Aber ich denke schon.
Ist das so festgelegt oder erwische ich Sie in einem Moment, wo Sie sagen, oh, da habe ich mir keine Gedanken
gemacht? Nee, Gedanken schon, aber ich habe es noch nicht festgelegt. Ich bin immer so ein bisschen, manchmal ist mir das Wasser zu kalt, wenn ich darüber nachdenke, ob ich das wirklich möchte. Und dann denke ich, dieser Sylter Friedhof ist einfach, dieser Lister Friedhof ist einfach traumhaft. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir irgendwann in den nächsten Jahren mal Gedanken darüber machen.
Ich habe ja vor anderthalb Jahren schon mein Testament geschrieben, weil ich tatsächlich durch eines dieser Gespräche hier auch so ein bisschen dazu animiert wurde. Wie weit sind Sie denn da?
Ja, ganz schlimm. Ich bin
weil da gibt es ja keine automatische Erbfolge, sage ich mal. Mhm. Wenn man jetzt Kinder verheiratet oder so, dann wäre das ja alles,
dann wär alles
geordnet.
Einfach.
Bei mir auch nicht. Und insofern haben Sie da schon mal irgendwo einen Notizzettel gemacht? Oder?
Einen ganz großen Notizzettel.
Geht alles an Mensch Hamburg dann später, unseren Verein.
Im Zweifelsfall, genau. Ja. Und ich muss es dringend machen. Das ist ganz schlimm. Ich bin da, wie viele scheut man irgendwie, sich damit auseinanderzusetzen.
Man produziert tatsächlich ja nur Ärger. Ne? Also ich habe ganz vielen Leuten gesagt irgendwann, dass ich das gemacht habe. Ja. Also mit denen habe ich jetzt keinen Ärger, aber die erzählten immer wieder, und das höre ich jetzt gerade aktuell auch wieder so aus anderen Familien, es gibt immer Streit. Irgendwie. Ob es nur der Wäscheständer ist, wo irgendjemand Erinnerungen dran hat, den der andere haben will, was auch immer. Es geht am Ende gar nicht ums Geld, vielleicht auch, aber das wird man ja auch schnell los irgendwie. Da kann man
aber das ist tatsächlich so, dass man, was ich schon mal finde, dass man den Leuten, die es dann organisieren müssen für einen, dass man denen auch was Zumutbares hinterlassen muss und nicht irgendwie 25 Kartons, wo die sich erstmal durchfräsen müssen. Ich werde das tun, das ist mein ganz großer Vorsatz.
Dann haben Sie ja schon mal was Sie mitnehmen aus diesem Gespräch.
Genau.
Ja, toll, wir werden das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal überprüfen.
Genau, ich schreibe dann eine Mail, wenn ich es gemacht habe.
Ja. Wie war Ihr Elternhaus, Ihre Eltern, Ihre Erziehung?
Entspannt, muss ich sagen. Also schon mit relativ klaren Linien, also auch mit klaren Werten.
Vater als Soldat, hat er das auch alles nach innen verkörpert oder war der dann irgendwie eher unordentlich und die Puschen haben kreuz und quer gelegen?
Nee, mein Vater war extrem ordentlich. Und das musste auch extrem alles, das war, also diese Beamtenmentalität, der hatte schon das gefunden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann durch den Beruf so wird oder ob man so sein muss, um einen Beruf wie diesen zu ergreifen.
Aber man wird mindestens geprägt dadurch.
Das denke ich auch. Nee, er war extrem ordentlich. Nein, aber er war unglaublich anständig. Also hatte wirklich gute Werte. Und ich weiß, dass ich, da war auch schon über 80, als wir mal ein Gespräch hatten über diese ganze Flüchtlingsdiskussion und auch das, was da so passierte, da war er wirklich erschüttert und auch empört, dass er sagte, man, dass wenn ein Mensch mit seinen Kindern ein Land verlässt, dann hat der Not. Dann fängt man nicht an zu diskutieren, ob da kommen darf oder nicht. Und er war wirklich richtig zornig, dass man, also über diese ganze rechte Bewegung in Deutschland, das hat er nicht verstanden. Der hatte wirklich viel Moral und ja, Anstand ist das richtige Wort. Also da bin ich auch ganz froh. Wir haben so, das war auch das Wichtigste in der Erziehung, selbstständig zu werden und anständig zu bleiben dabei. Das war ihm ganz wichtig.
Wann haben Sie denn für sich entdeckt, ich bin eigentlich Schriftstellerin und nicht Verlagsangestellte? Haben Sie die Ausbildung erstmal gemacht, um die Eltern zu beruhigen, wie das ganz häufig so bei Kreativen und Freien ist, um sich dann frei zu schwimmen oder wie lief das?
Nein, ich wollte gerne studieren. Ich wollte eigentlich gerne zur Zeitung. Das war so das Ziel. Und mein Vater hat damals gesagt, er hat 3 Kinder und er bezahlt nicht für jeden das Studium. Da müssen wir gucken, wo wir das hinkriegen.
Und Sie waren wo angeordnet?
Die Älteste natürlich und so. Und ich war nie so gut wie mein Bruder zum Beispiel. Der hat irgendwie sein Abiturvorbereitung für Geschichte Leistungskurs während der Sportschau in einem Leitsort Ordner blätternd gemacht und ich kriegte Nervenzusammenbrüche. Es war furchtbar und der hat so ein super Abi gemacht. Also ich musste immer wirklich lernen. Und
was haben Sie für ein Abi gemacht?
Ach, das war so mittel. Also ich hatte Deutschleistungskurs.
Ja, jetzt mal raus
das war
mit
ganz
der Note
gut.
Hier.
Ich hatte in Bio, also es war insgesamt ein Schnitt von glaube ich 2,8.
So, ja,
also
das,
Bio
also
hat mich so ein bisschen.
Noch.
Ich hatte aus irgendwelchen Gründen Bio-Leistungskurs. Ich habe es nie begriffen. Rheinland-Pfalz
hatte
3.
Das verstehe ich auch nicht.
Ich weiß es bis heute nicht mehr. Ich glaube, irgendjemand, den ich toll fand,
war auch 2,8 in Rheinland-Pfalz gewesen.
Ja.
Ja, das ist ja quasi in Hamburg oder Bremen wäre das ja eine 1-0 fast, ne?
Ja, so dazwischen. Also, ja. Aber es war schon, also ich hatte eigentlich war nur gut in Deutsch und, ja. Und Geschichte war es auch okay, aber das war glaube ich dann, keine Ahnung, es war minus, aber Bio hat mich dann gerissen.
Und haben Sie dann bei späteren, ich weiß nicht, ob Sie so zu so Abi-Veranstaltungen oder ähnlichen gehen oder ein Lehrer entgegengekommen, der gesagt hat, ich habe es immer gewusst, dass du Schriftstellerin wirst?
Ich habe mal meine Deutschlehrerin, die in Gestacht lebt, wieder getroffen und die war nicht verwundert, weil die schon sagte, ich hätte schon schreiben können und ich weiß noch, als ich hier, sie wollte gerne mein erstes Buch lesen, also nicht das aktuelle damals, aber sie wollte das erste Buch lesen und habe ich das geschickt. Und dann hat sie hinterher eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, also das erste Buch wäre natürlich immer schwierig, aber dann schrieb sie, Bärbel, Wortwiederholung, Wortwiederholung, Wortwiederholung.
Nein,
ja, echt? Super. Ja, sie mochte das nicht, wenn man Worte wiederholte und
nee, ja.
Zu Recht. Nein, die waren nicht so überrascht. Das war aber jetzt, ich war nicht so berufen. Also das ging mir immer wirklich um den Buchhandel. Ich wollte damals mal gucken, ob ich so ein Buch zu Ende schreibe. Also ich war jetzt nicht von der Muse geküsst oder so, das war es gar nicht. Es war gar nicht so romantisch.
Jetzt haben Sie das ja mit doppeltem Boden gemacht, das erste Buch. Sie sind ja im Verlag drin geblieben. Und trotzdem, wie war dann das so, als Sie den Eltern gegenübergetreten sind und gesagt haben, hier, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, weil das ist, glaube ich, eine der Sachen, die Eltern erstmal gar nicht verstehen, oder?
Ach, das war alles gar nicht so, das war nicht so wichtig. Also, dass ich Buchhandel mache, fanden die eigentlich okay, weil das Kind hatte immer schon viel gelesen und sowas. Mhm. Aber dass ich ein Buch geschrieben habe, fanden sie auch okay. Als das dritte Buch war ja dann der Durchbruch, das Urlaub mit Papa. Und das, da fühlte mein Vater sich natürlich auch gemeint. Und das war dann schon so, dass er das auch, ich habe ihm das gegeben als Manuskript damals, weil ich sagte, wenn er hinterher sagt, oder weil alle Leute, die ihn kennen, werden ja denken, dass ich ihn gemeint habe, was ja gar nicht so ist. Und deswegen hat er das gelesen und deswegen fühlte er sich auch so ein bisschen zuständig und zugehörig und das fand er schon toll, dann diese Geschichte auch, als in diese Lesung anfing und als es immer größer wurde und mit Spiegel-Bestsellerliste und so, das fand er dann schon toll. Aber wir sind alle sehr norddeutsch pragmatisch. Also mein Vater hat dann irgendwann zu mir gesagt, da habe ich meine Eltern mitgehabt zu einer Lesung in Keitum damals. Das war knallvoll, also ich weiß nicht, 250 Leute und eine riesen Signierschlange und alle haben dann riesen Gewese um mich gemacht und meine Eltern standen dann so, hatten noch so ein paar Leute und dann sind wir zurückgefahren und ich saß hinten im Auto.
Und dann waren sie wieder die Tochter.
Nee, und dann, will ich nicht vergessen, dann stellte er den Rückspiegel so ein, dass er mich angucken konnte und sagte zu mir wörtlich, du wirst doch für diese Albernheiten aber nicht den Job aufgeben, ne? Und das meinte er gar nicht böse oder abwertend, aber das war ihm einfach sowas, das ist nicht, das bleibt nicht. Also das ist irgendwie so eine Geschichte, darauf kann man sich nicht verlassen. Und ich habe den Job ja tatsächlich erst nach 10 Jahren und ich glaube 11 Büchern.
Und das wurde dann nicht mehr hinterfragt, dass Sie das dann jetzt so machen?
Nein, da war es dann irgendwie auch so, dass das wirtschaftlich auch funktioniert hat.
Und das also, haben Sie auch so gerechtfertigt? Also wissen Ihre Eltern, wie viel Sie verdienen? Oder haben Sie dann mal so gesagt, guck mal hier, das ist der Scheck, der nur fürs eine Buch kam?
Nee, also so? das war natürlich, das war wirklich eine Sorge meines Vaters, ne? Wenn das jetzt nicht weitergeht, wenn das nächste Buch jetzt ein Flop wird und so. Ja. Und dann habe ich dem gezeigt, was ich gespart habe und habe gesagt, so, das reicht jetzt. Und ich höre ja auch gar nicht ganz auf. Ja, mache ja noch andere Sachen irgendwie nebenbei weiter. Aber das war einfach nachher auch eine Sache. Ich war auch wirklich dann viel krank. Also mit dieser Belastung dieses Außendienstes ein halbes Jahr und dann dazwischen immer weiter zu schreiben und so. Und ich habe mir sogar den Fuß gebrochen in der ersten einzigen Woche, wo ich keine Termine hatte. Also da hat der Körper reagiert. Und das war dann, ich hatte auch wirklich für nichts mehr Zeit. Und da habe ich noch gesagt, das geht nicht mehr. Irgendwann war der Punkt dann zu viel.
Wie habe ich mir eigentlich so einen Job vorzustellen als Außendienstmitarbeiterin eines Verlages? Ist man dann, also ich sage Ihnen mal, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Sie fahren, egal wie, mit Zug oder Auto, vielleicht mit Auto früher noch und einem Koffer voller Bücher zu einer Buchhandlung und sagen, guck mal, das sind unsere Kracher für im halben Jahr und das ist ein Krimi und Sie haben wahrscheinlich die Inhaltsangaben dabei und wir alle glauben, das wird super, kannst du hier nicht vorne die erste Reihe freiräumen. Ist das so ein bisschen auch, es ist ja so ein bisschen vertriebstechnisch und Begeisterung und wahrscheinlich auch das Übertragen von irgendwelchen Marketingmaßnahmen.
Ein bisschen anders, also der Unterschied ist, dass
man... Social Media und so gab es ja damals noch nicht.
Naja, also, ich habe jetzt vor 4 Jahren aufgehört, da gab es das dann schon.
Ja, ja, durchaus.
Aber nee, es ist ein bisschen anders, weil das ist eine relativ kleine Branche. Man kennt sich untereinander. Also die Vertreter kennen die Buchhändler und umgedreht. Also meistens wird auch geduzt. Ich kannte die auch 30 Jahre insgesamt. Die sind vorbereitet. Die kriegen ja die Vorschauen und die Prospekte der Verlage von vom Programm, was da jetzt kommt. Also die gucken sich das schon vorher an und haben auch schon Vorschläge und Ideen und Zahlen da drin stehen. Und dann komme ich, also ohne Bücher, also auch mit diesen Vorschauen und ich habe die Manuskripte vorher gelesen. Also ich weiß, wie die Bücher sind. Und ich kenne die Bücher und ich kenne diese Buchhandlung und ich weiß, ich kenne auch die Stadt und die Buchhändlerin, die da einkauft.
Und Sie kennen dann so ein bisschen die Abverkaufszahlen. Und
genau.
Wissen,
okay, und dann, wenn da eine 5 steht, dann sage ich eben, nee, das reicht nicht, weil und so. Ich muss begründen, fang da mal mit 30 an, das wird nicht lieferbar bleiben und dafür kannst du das weglassen oder so. Also man geht mit denen wirklich einmal das Programm durch und wir kennen uns alle lange und das wird auch der Termin fürs nächste Programm wird immer schon gemacht, wenn man gerade da ist. Also man, das ist nicht so, dass man einfach hinfährt und hat den Reise Plan, der ist
also nicht wie so eine Bürstenverkäuferin, die dann so Dinge.
Nein. Und das sind wirklich, meistens ist es so auf Augenhöhe und wir kennen uns alle sehr lange.
Aber ersetzt das dann die Messe? Weil eigentlich trifft man sich doch auf der Messe auch nochmal.
Ja, oder zum was? Weintrinken. Zum Weintrinken und irgendwie mal zu gucken, wie es ist und weil man Angst hat, irgendeine Messeparty zu verpassen. Aber auf der Messe wird heute also eingekauft nicht mehr und das findet wirklich in den Buchhandlungen statt.
Und was für, ich sag mal, Kracher haben Sie denn so in Ihrer Zeit als Vertrieblerin so begleitet sozusagen und oder für was mussten Sie besonders kämpfen? Was dann hinterher ein größerer Erfolg wurde, den vielleicht sogar ich kennen könnte?
Also gekämpft, also ich brauchte nie kämpfen. Ich war, glaube ich, dann schon so anerkannt, dass ich dann einfach sage, dass also ein schmallippiges, das, also ich bitte euch, ne, und fangen mit 50 an oder so. Das hat gereicht. Nee, es gab so Sachen, was ich wie John Williams, ich habe aber auch noch Herr der Ringe verkauft für Clett Cotter damals, als die Kinofilme anfingen. Da war ja richtig, es war richtig ein Geldregen dann damals für uns. Und ich habe aber auch mit Umberto Eco Der Name der Rose, ich mache das ja schon sehr lange, das war damals das Taschenbuch. Also ja, also ich könnte so ein paar Sachen aufzählen, die dann wirklich auch richtig erfolgreich waren. Da gibt es aber auch so Sachen, mit denen man dann nicht vorher gerechnet hat. Und wir haben es gelesen, wussten dann schon, John Williams Stoner war eines meiner Lieblingsbücher. Das sah so klein und langweilig aus, dieses Buch. Und das war so ein Herzbuch nachher von allen Buchhandlern. Und da musste man auch ein bisschen dann gegen diese 3, die da standen, anarbeiten oder so.
An welcher Stelle haben Sie dann, okay, Sie fahren jetzt da so Land auf, Land ab, vertreiben die Bücher und dann... Wann entsteht dann so ein Buch? Also war das so eine Schnapsidee beim Wein oder wie auch immer? Oder haben Leute Sie motiviert und gesagt, Mensch, du kannst doch schreiben? Oder wie funktioniert das?
Das war auch eigentlich so, das ist mir immer alles so zugefallen. Also ist es so, dass man diese Reise, nennt sich das ja, in der man die Buchhandlung betreut, und das sind immer so 3 Monate, von Januar bis März und dann fängt man wieder im Juni an und dann geht das so bis Ende August, Anfang September. Und in den Monaten zwischendurch sitzt man zu Hause und liest die Manuskripte und macht, keine Ahnung, Excel-Listen, welche Buchhandlung, welche Leseexemplare bekommen und all so ein Kram. Und manchmal auch ein bisschen Urlaub. Und ich habe früher in der Zeit, weil ich das so langweilig fand, den ganzen Tag zu sitzen und zu lesen, ich braucht man so eine Struktur, habe ich lange Zeit in einer befreundeten Buchhandlung gearbeitet, in Cuxhaven war das noch. Und habe diese 2 Monate immer gearbeitet, so 3 Tage die Woche, und dazwischen habe ich dann meine Manuskripte gelesen, das war alles wunderbar. Und dann bin ich damals von Cuxhaven aus nach einer Trennung eben nach Hamburg gezogen, und da war die Buchhandlung zu weit weg, und ich saß rum und wusste nicht, was ich machen sollte. Also nur lesen war mir zu wenig, und ich fand das irgendwie wahnsinnig langweilig, und habe dann einen befreundeten Kollegen getroffen, der mal mein Chef war in einem Verlag, der mittlerweile Agent war, mit dem war ich mal zufällig essen und erzählte dem eben, der fragte mich, wie geht's jetzt in Hamburg, und habe gesagt, es ist so, ich brauche was für die reisefreie Zeit irgendwie, ich bin da so ein bisschen, die Buchhandlung ist zu weit weg und nur lesen reicht nicht, und der hat zu mir gesagt, schreib doch mal.
Gab es denn irgendeinen Hinweis, dass Sie das könnten? Also Sie wussten das wahrscheinlich, aber andere?
Ja, ach, das ist, wenn man so mit Büchern groß wird, was bei mir ja war. Ich habe direkt am Abitur angefangen. Man hat, glaube ich, einen ganz guten Blick. Und er sagte damals als Begründung, schreib doch mal, du redest doch auch so viel, du erzählst doch auch so viel. Das glaube ich, der hat irgendwie, ich habe ihm so ein paar Sachen erzählt. Und man kann ja, wenn man irgendein Ereignis erzählt, was einem passiert ist, das kann man ja so erzählen, dass es an einigen Stellen übertrieben ist, weil sonst die Geschichte nicht funktioniert und so. Und das hat er gesagt, das würde ich machen. Und dann habe ich habe es dann angefangen, weil ich dachte, okay. Und er sagte dann damals zu mir, wir suchen im Moment händeringend Unterhaltungsromane für Frauen um die 40. Und das fand ich damals eben auch schon, da war ich ja Vertreterin. Es gab damals schon, auch Ildiko von Körti war ja auch ganz groß da in der Zeit, aber da waren die Heldinnen immer 25 oder Ende 20, und dann suchten die meistens den Mann fürs Leben, und wenn sie den gefunden hatten, war das Buch vorbei. Und dann tauchten die Frauen erst wieder auf mit 60, wenn ihnen ihr Vater auf dem Sterbebett erzählte, dass er doch ein Nazi war oder so. Also es gab wirklich für Frauen um die 40 gab es keine, die fanden immer Unterhaltung. Die waren auch
oder
immer
schon
jünger.
Zu lange weg.
Die war auch schon, ja, die schreibt jetzt ja so echte Geschichten auf, ne? Also irgendwie so irgendwelche Schicksalsgeschichten von Frauen, die sie eben erzählt. Aber die hatte damals in diesen Frauenbüchern, das waren immer so, meistens war noch ein schwuler Freund.
Also sie haben auch als Vertrieblerin so ein bisschen die Lücke gesehen.
Ne, ich war 40 in der Zeit. Ja. Also ich war zu der Zeit irgendwie Anfang 40, und dann sagte damals mein Agent, du bist doch geschieden, schreib doch mal die Geschichte. Und sowas gibt es nicht. Also ich bin damals, als meine Scheidung war und ich da hinfuhr zum Amtsgericht nach Otterndorf, habe ich überlegt, wie lange dauert das eigentlich? Und habe gedacht, ich hatte 5 Freunde, die alle geschieden waren. Bei der Hochzeit wusste ich die Tischordnung, aber wie die Scheidung hat mir niemand erzählt.
Und diente diese Scheidung denn einer guten Buchvorlage, oder musste sie wieder ihrer blühenden Fantasie irgendwie dann noch nachhelfen, damit
beides,
es ein bisschen Übertreibung
drin Kern war autobiografisch, aber ich habe das natürlich irgendwie lockerer und leichter erzählt. So. Und das war aber schon 3 oder 4 Jahre nach meiner Scheidung. Und das war dann aber, ich habe gedacht, ich schreibe mir jetzt mal das Buch, was ich in der Zeit gerne gelesen hätte. Mhm. Also das Jahr
und
nach
so war
der Scheidung.
Dann auch.
Und so war es auch. Und das war nicht der Riesenerfolg, das war okay. So. Und dann kam ein zweiter Band, weil ich dieses Schreiben in der reisefreien Zeit toll fand.
Und dann wurde immer in der reisefreien Zeit geschrieben,
genau,
sozusagen.
Genau. Ich habe dann bei den langen Autofahrten, wenn man dann aus Gelsenkirchen-Buer Freitagabend zurück nach Hamburg fuhr, da waren dann immer so die Gedanken im Kopf beim Autofahren. Dann habe ich überlegt, was kann man da machen? Und dann habe ich an der Raststätte mal so einen Satz aufgeschrieben, und so in der reisefreien Zeit habe ich angefangen.
Und bevor Dora Held erklärt, wie sie ihre Manuskripte vorbereitet, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch im Sommer 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wie bereiten Sie denn Ihre Manuskripte vor? Gibt es da dieses berühmte Diktiergerät oder dieses kleine Büchlein, was Sie immer dabei haben? Oder
also früher hatte ich so ein kleines Büchlein, jetzt bin ich, weil der Anspruch ja auch selber steigt und ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen schreibe, jetzt bin ich gründlicher. Also ich habe wirklich richtige Kapitelaufrisse. Mein Bruder ist super, der ist so ein Meister der Struktur, macht das auch für andere Verlage. Der ist eigentlich Sportjournalist gewesen, ist eigentlich Politologe und Philosoph und so. Und der hat aber einiges jetzt für einen Verlag in München, für eine Verlagsgruppe und Mixed Vision und das Kinderkunsthaus. Und der ist einfach so ganz gut, dem kann man so einen Schwall erzählen von Geschichte und Gefühlen und Bildern, und er kann das dann ordnen. Und das machen wir am Anfang. Und ich habe tatsächlich jetzt ein Exposé geschrieben fürs nächste Buch. Ich habe alle Figuren, ich weiß, wie die aussehen, ich weiß, wie die heißen, ich kenne deren Geschichte, und jetzt kommen langsam die Kapitel. Früher habe ich drauf losgeschrieben, das mache ich heute nicht mehr.
Und wie lange dauert das dann quasi? Netto oder brutto? Ist das gleich? Also nehmen Sie sich jetzt 2 Monate und dann ist fertig? Oder?
Nee, ich brauche für die Vorbereitung, nehme ich mir einfach viel mehr Zeit. Ich bin viel gründlicher im Vorbereiten und im Recherchieren und das Schreiben ist dann, also je nachdem, wie gut ich vorbereitet bin, brauche ich alles in allem so ein Jahr oder ein Jahr, ein paar Wochen oder so, je nachdem, wie gut ich durchkomme. Mhm. Aber diese Vorbereitung ist schon jetzt viel ordentlicher als früher.
Vorbereitung heißt dann, Sie bewegen sich ja in unbekannte Fielde mal mit, keine Ahnung, vielleicht jetzt Schicksalen, also Krankheiten oder was auch immer, wo man jetzt wenig Ahnung hat. Wie tief gehen Sie da fachlich?
Ich gehe jetzt.
Also wissen Sie immer viel mehr, als Sie dann am Ende schreiben, aber auch um so eine Sicherheit zu haben.
Ne? Ja, also ich weiß auf jeden Fall mehr über die Figuren, als ich brauche. Und ich nehme aber eigentlich Themen, die mich auch in irgendeiner Form angehen oder mit denen ich schon mal was zu tun hatte. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, die Geschichte einer Hebamme im Mittelalter zu schreiben. Also ich habe weder Ahnung, was eine Hebamme macht, noch vom Mittelalter. Also das ist schon, das bleibt schon so ein bisschen bei mir in meinem Lebensumfeld oder so.
So, wir kommen mal zur nächsten Rubrik. Das sind die Fragen der anderen Leute. Wir hören da mal rein.
Liebe Dora, hier spricht Hinak Baumgarten vom NDR, vom Roten Sofa. Und mich würde mal interessieren, wenn du das nächste Mal bei uns auf dem Roten Sofa eingeladen bist, was hättest du gerne, welche Frage sollten wir dir stellen?
Oh.
Hinak, welche Frage soll er mir stellen? Jetzt stelle ich aber echt auf den falschen Fuß. Wir könnten mal sprechen...
Über das Testament.
Nee, das ist doch nicht auf dem roten Sofa. Hat Hinak Baumgarten sein Testament gemacht?
Zur
das würde ich ja gerne mal wissen.
Ja.
Haben Sie ihn das gefragt?
Nein, habe ich nicht.
Warum ihn nicht und mich? Also, nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Also, wir könnten mal über das Tennisspielen sprechen.
Über Tennis. Na gut, er spielt ja gerne Golf.
Ja, das ist noch nicht so meins. Ja. Aber gut.
Wir kommen zur nächsten Frage.
Moin, Frau Held. Hier spricht Schauspieler Stefan Tölle. Und mich würde interessieren, was Ihnen an einer Verfilmung Ihrer Bücher besonders wichtig ist?
Ich glaube, dass das Team Spaß hat. Allen Ernstes. Also Film ist so eine andere Geschichte als Buch. Das überlasse ich denen auch komplett. Und ich war bei den Filmen ein paar Mal mit am Set. Und was mir so
haben gefallen, Sie dann einen eigenen Stuhl da so, dass Sie da mal hinkommen und so?
Nee, ich durfte hin, ich wurde eingeladen. Die haben die haben 2 oder 3 Bücher ja auf Sylt verfilmt. Und da war ich sowieso gerade da. Meine Eltern waren auch immer da. Die
gingen zum Catering,
die waren ganz begeistert. Nein, also was ich schön fand, war, dass die hatten so einen Spaß dabei. Das hat mich gefreut, wenn die das so ernst nehmen.
Wie gut können Sie denn loslassen? Offensichtlich sehr gut. Ne? Also Sie schreiben einen Roman, dann wird das übernommen, dann wird es verfilmt und eigentlich ist Sie egal, sozusagen?
Ja, also das muss man sich vorher überlegen. Also ich halte nichts davon, dass man in Dinge reinquatscht, von denen man selber keine Ahnung hat. Und ich kann weder Drehbücher schreiben, noch habe ich Ahnung von Kamera und Film. Und dann sollte man, wenn man das den anderen Leuten nicht zutraut, sollte man die Filmrechte nicht verkaufen.
Ist Hamburg ein Ort voller Inspiration und welche Ecken oder Sachen oder Eigenschaften inspirieren Sie?
Meistens Menschen. Meistens so Menschen, die man so sieht, keine Ahnung, ein altes Ehepaar, was oft an der Alster auf einer Bank sitzt und sie liest ihm aus der Zeitung kichernd was vor oder so. Das sind meistens so kleine Momente. Also meistens geht es mir um so Situationen, wo ich Leute beobachte oder gerade eben, als ich auf dem Weg hierher ging, eine junge Mutter vor mir, die ihrem Kind, das ist so ein vielleicht 2-jähriges Kind im Kinderwagen, was vorsang und die hat eine so unfassbar tolle Stimme gehabt, dass ich bin einen Moment hinter ihr hergelaufen, weil ich dann dachte, oh, das kann die gut singen. Irgendwie, also solche Sachen und das bleibt dann bei mir hängen und dann taucht das oft mal beim Schreiben irgendwie auf, vielleicht ist irgendwann mal eine junge Mutter in einem Buch, die ihrem Kind mit dieser Wahnsinnstimme, ich glaube, das war eine professionelle Sängerin, also ganz toll, dem Kind was vorsingt. Was ist das? Das ist ein tolles Kind, weil wenn man so aufwächst mit so einer Stimme im Ohr.
Ja.
Das war super.
Wo schreiben Sie denn? Ganz klassisch, Schreibzimmer, Schreibtisch.
Und Tür zu. Ich höre auch keine Musik beim Schreiben und ich mag auch nicht, wenn jemand reinkommt. Also ich brauche dann wirklich dieses richtige Arbeiten. Also das ist ein aufgeräumter Schreibtisch und meine Unterlagen neben mir und ein Glas Wasser vor mir und ich mache dann Pausen.
Ganz spießig sozusagen, auch so von den Uhrzeiten her? Also immer so feste Zeiten?
Ja, ich versuche das. Also ich versuche wirklich, dass ich morgens um 9:30 tatsächlich anfange. Ich vertüdel mich dann oftmals morgens mit Zeitung lesen noch oder so. Es ärgert mich dann auch mal selber. Ich wäre gerne ein bisschen disziplinierter da, aber ich nehme immer so eine bestimmte einen Abschnitt vor, also bis zu dem Kapitel will ich kommen oder so. Aber das ist schon, ich kann nicht im Café schreiben oder irgendwie bäuchlings am Strand oder so. Ich kann irgendwie eine Notiz machen, wenn ich irgendwo bin, weil mir gerade was einfällt, weil ich da über eine Sache nachdenke. Aber ich muss schon ordentlich.
Und ist das dann ein 8-Stunden-Tag oder eher 3 Stunden dann bis mittags und dann ist vorbei?
Nee, es kommt drauf an, wie es läuft. Also es gibt so Tage, da schreibt man dann vor sich hin ganz langsam und einen schlimmen Satz nach dem nächsten und dann ist es besser, man sagt nach 3 Stunden, also das wird heute nichts. dann so quält man sich nochmal die halbe Seite zu Ende und dann sagt man, ach komm, versuch's morgen. Irgendwann hat man keine Wahl mehr, irgendwann gibt es einen Manuskriptabgabetermin und dann sitzt man auch durchaus mal 11 Stunden, weil man zu viele 3-Stunden-Tage vorher hatte. Mhm. Das rächt sich irgendwann.
Was war denn die größte Menge an Text, die Sie mal gelöscht haben, weil Sie gesagt haben, nee, das ist jetzt wirklich alles totaler Mist, was hier die letzten Tage, Wochen produziert wurde?
Das war beim vorletzten Buch, 80 Seiten.
Mhm. Okay.
Die waren einfach schlecht. Also ich habe das, das waren.
Das haben Sie selber festgestellt oder ja. Hat der Agent gesagt, du?
Nee, der war noch der Meinung, es lässt sich verbessern und so. Und die Lektorin hat auch gesagt, das ist doch gar nicht so schlecht. Nee, und ich habe das irgendwie das war der dritte Band, also das vorletzte Buch, 3 Frauen, ein falsches Leben. Und das sollte eigentlich um 2 Mütter gehen von Freundinnen, die in den ersten beiden Bänden schon vorgekommen waren. Die Mütter waren auch schon vorgekommen und ich wollte eigentlich deren Leben erzählen. Mhm. Warum die so geworden sind, wie sie geworden sind, und hatte das gemacht, tatsächlich angefangen in den 50er Jahren und wollte das durcherzählen bis so in den 80ern, bis die eine der beiden stirbt. Das war ursprünglich der Plan. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und viel recherchiert und habe gedacht, das ist total langweilig, und habe das dann wieder gelesen und fand es immer noch langweilig und habe mich, glaube ich, wirklich 2 Monate damit beschäftigt und immer dran rumgebastelt. Und dann laut gelesen und dann habe ich gedacht, es ist, als wenn ich tue, so als wäre ich Carmen Korn und ich bin es nicht. Also das ist, es klingt so, als hätte ich es nachgemacht. Und dann habe ich das irgendwann einer Freundin erzählt, die ist Malerin, weil sie fragte, wie weit bist du denn? Dann sage ich, ich mache das jetzt so und so, und erzählt ihr das so und auch ein bisschen lustlos. Und dann sagt sie zu mir auf einmal, wieso schreibst du das denn so? Mach das doch anders. Und ich gesagt, ja, hat sie recht. Und dann bin ich nach Hause, habe das alles gelöscht und habe von vorne angefangen und habe das dann auf 2 Zeitebenen gemacht und dann lief es. Aber das hatte keinen Sinn.
Wie oft kriegen Sie denn ungefragt Geschichten vorgetragen, wo die sagen, da musst du mal drüber schreiben?
Ach, das ist immer zeitweise. Also während der Corona-Zeit habe ich relativ viele Mails bekommen, ja, wo sowas ist. Mir tut es immer ein bisschen leid. Die Leute meinen das ja auch gut und die wollen auch ihre Geschichte haben, aber ich kann das natürlich nicht und so. Aber das ist unterschiedlich. Also mal kommt sowas, es ist nicht so oft, also ab und zu mal. Mhm.
Was ist denn Ihre Lieblingsbuchhandlung hier in Hamburg?
Das ist ganz schwer, weil
Sie
ich
wollen
ja
sehr
alle,
diplomatisch sein, ja, ich weiß. Aber ja, trotzdem muss ich ja, es ist ja ganz uneigennützig, damit ich jetzt mal weiß, wo ich hingehen muss.
Also ich mag sehr, weil das ein Team ist, die wirklich viel machen. Das ist die Bücherecke Niendorf Nord, Christiane Hoffmeister.
Oh, das habe ich schon häufiger gehört.
Die hat ein super Team und die ist wahnsinnig quirlig. Die ist hier auch bei der Organisation von der Langen Nacht der Bücher. Ich mag sehr Kohn und Dobernick hier um die Ecke.
Sowieso meine Leib- und Magen-Buchhandlung.
Es ist eine der schönsten Buchhandlungen überhaupt. Und mit liebe Grüße an John und Daniela, auch mit den letzten Leute. Es gibt so ein paar, Lüders mag ich gerne. Also ich müsste jetzt wirklich mehrere aufzählen.
Naja, aber es sind ja so ein paar genannt worden.
Die sind hier auch ein bisschen um die Ecke.
Haben Sie jemals irgendwann schon mal im Internet ein Buch bestellt?
Nein, tatsächlich
also
noch nie.
Bösen Riesen?
Nein, im Prinzip noch nie. Ich habe es auch meinen Eltern untersagt und auch meinem gesamten Bekanntenkreis. Es traut sich auch keiner mir zu erzählen, dass er ein Kindle besitzt, statt eines Tolinos. Da bin ich sehr, sehr strikt. Also es ist schon so, dass ich dann denke, das sehe ich bei meinen Eltern auch, wenn man in so einem Dorf wohnt wie List, wo es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und meine Mutter trägt Birkenstock und wenn die nicht mit dem Auto unterwegs sein kann, dann muss sie sich auch mal ein paar Birkenstock im Internet bestellen oder Druckerpatronen oder so, damit kann ich leben. Aber Bücher, wenn man in Hamburg wohnt, muss ich sagen, da habe ich null Verständnis und ich wohne auch in Uhlenhaus wirklich sehr zentral und ich kann nicht verstehen, warum ich da irgendein Amazon-Paket, wo eindeutig Bücher drin sind, annehmen muss von Nachbarn, weil ich denke, Leute, es ist
Viertelstunde das machen mit dem Sie dann Fahrrad. Nicht und doch, erziehen Ihre Nachbarn
das,
auch ein bisschen?
Das mache, nee, die kenne ich noch nicht so gut, aber es würden sich in meinem Freundeskreis, glaube ich, traut sich keiner mehr, es zu erzählen. Nein, das,
sehr also, gut.
Das kann ich verstehen, wenn man irgendwie wirklich auf dem platten Land wohnt und 40 Kilometer zur nächsten Stadt fahren muss, ist alles okay, und wenn man nicht motorisiert ist und keine Busse fahren, wie so überall, okay. Aber in Hamburg wohnend bei Amazon Bücher bestellen, das lehne ich rigoros ab.
Lesen Sie nur die Freiexemplare Ihres eigenen Verlages, die Sie wahrscheinlich monatlich zugeschickt bekommen, immer noch aus alter Gewohnheit?
Kriege ich gar nicht übrigens.
Nein?
Nee, ich muss immer bitten, wenn ich irgendwas sehe.
Okay. Ja, nein, ja, aber was lesen Sie in Wahrheit tatsächlich?
Ich kaufe wirklich das erste Mal seit 4 Jahren, seit ich nicht mehr im Verlag bin und auch keine Vertreterkollegen mehr irgendwo treffe, von denen ich irgendwelche Leseexemplare schnorren kann, kaufe ich selber. Und ich finde das toll. Also ich finde das ganz toll, in eine Buchhandlung zu gehen, mir was auszusuchen. Das finde ich super.
Und was Ist es? Was haben Sie jetzt gerade so, wo ist vielleicht noch der Aufkleber drauf?
Ganz frisch. Gekauft ja. Habe ich mir als letztes, da bin ich noch nicht ganz durch, aber mittendrin von Tony Jordan, Dinner bei den Schnabels. Das ist eine ganz wunderbar witzige Familiengeschichte im Thiele Verlag, glaube ich. Das ist erschienen, ja, das lese ich gerade. Nicht da.
Hat aber, ist es ein Roman oder hat das was Roman, mit den Schnabels aus Amerika zu tun?
Nee, gar nicht. Also, es ist ein Roman, der in einer Familie, also eine Familie erzählt, wo der Held nach Corona seinen Job verliert und irgendwie so plötzlich auch so alle Strukturen verliert und auch den Boden, ist sehr witzig erzählt, und der soll den Garten seiner Schwiegermutter fertig machen. Und es ist eine verrückte Familie, es ist wunderbar erzählt, sehr komisch.
Wie sieht der Berg aus, den Sie besteigen, wenn Sie vor der ersten Seite stehen beim Schreiben? Ist es tatsächlich ein Berg oder sagen Sie, ja, hurra, jetzt geht's los? Und welche Gemütszustände erleben Sie so während der Schreibphase?
Da ich jetzt mittlerweile ja sehr genau vorbereite, ist es dann, glaube ich, eher eine Erleichterung, dass es jetzt losgeht.
Es wird alles zusammengepuzzelt. Also Sie haben die Puzzleteile da liegen und eigentlich wird nur noch zusammengefügt sozusagen.
Genau, ich weiß die Kapitel von vorne bis hinten, also vielleicht ändert sich in der Reihenfolge noch was, aber ich habe die Geschichte ziemlich im Kopf. Und es gibt ja noch so Sachen, dass sich irgendwie Figuren noch so ein bisschen verändern, aber nicht wesentlich. Also eigentlich habe ich das, was ich weiß, was auf mich zukommt. Und das ist meistens eine Erleichterung, dass es dann losgeht. Also eher so eine freudige Erwartung, weil man auch denkt, man schreibt das ja so runter, die großen Krisen kommen ja dann erst beim Schreiben, dass einem, obwohl man weiß, wo man hin will, dass einem nichts mehr einfällt. Aber nee, erstmal ist es so eine freudige Erwartung, glaube ich, ja.
Und dann geben Sie das Buch ab, dann kriegt man das nochmal wieder, um noch ein paar Sachen wieder zu ändern, wie auch immer. Und dann ist es fertig. Und können Sie dann einschätzen, wie erfolgreich das Buch ist? Auch vielleicht durch Ihren alten Job so ein bisschen? Oder sind Sie eher so diejenige, die Pessimistin, die früher auch nach einer Schularbeit gesagt hat, ach, das war völlig scheiße und dann war es doch eine Eins? Also können Sie einen Bestseller erkennen?
Von anderen ja. Ich glaube, von anderen ist es tatsächlich so, wenn ich so Manuskripte lese oder Leseexemplare lese, dass ich dann sagen kann, das wird was. Also da habe ich einen ganz guten Instinkt. Bei den eigenen Sachen ist es jetzt mittlerweile so, also bei Urlaub mit Papa habe ich das auch gewusst, das habe ich gedacht, das ist so eine lustige Familienkomödie, das wollten alle Buchhändler von mir immer haben und wir hatten sowas nie im Programm, also das glaube ich, das müsste funktionieren. Bei den anderen ist es jetzt so, dass mein eigener Anspruch jetzt höher ist als der, den ich als Vertreter Manuskripten gegenüber habe. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Und jetzt bin ich mir so ein bisschen unsicher. Also jetzt weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass es dann, also ich weiß, dass es nicht total misslungen ist oder so, aber ich bin selten so super zufrieden. Also mit dem vorletzten, mit diesen drei Frauen und ein falsches Leben, das war wirklich die meiste Arbeit. Und da war ich zufrieden, weil ich dachte, also was ich, wo ich vorher 80 Seiten gelöscht hatte und dann wieder angefangen habe. Und als das fertig war, habe ich gesagt so, also besser kann ich das nicht. Das ist schon, das hat gereicht im Anspruch.
Sie wirken da ja sehr Lust und Leidenschaft getrieben. Aber wie sehr ist auch Angst ein Antrieb? Also vielleicht auch mittelfristig irgendwann keine Idee mehr zu haben oder vielleicht noch die eine Idee für das Buch, an dem man jetzt schreibt. Gibt's sowas oder sind Sie da relativ sorglos und auch so optimistisch, wie Sie jetzt hier rüberkommen?
Nee, das hat mit Optimismus gar nichts zu tun. Das ist, glaube ich, mehr so ein Pragmatismus. Also ich habe die Angst, dass ein Buch nicht funktioniert. Angst hatte ich nie, weil ich ja diesen Hauptjob, von dem ich gelebt habe, ja nicht aufgegeben habe. Mhm. Also Angst habe ich eigentlich, hätte ich nur gehabt, wenn es wirklich wirtschaftlich jetzt wichtig gewesen wäre, dass man jetzt mit einem Buch viel Geld verdient und dann das dritte wird dann nichts mehr oder so. Das hätte ich aber nie gemacht. Also ich hätte nie diesen Job aufgegeben, weil ein Buch jetzt groß erfolgreich war oder so und die anderen auch noch ganz. Aber ich habe immer gedacht, nee, das muss ich mir genau ausrechnen, wenn ich mir jeden Monat so viel überweise und ich werde dann so alt und so, muss genau hinhauen. Also von daher habe ich diese Angst nicht und mittlerweile ist das so, das hat es was damit zu tun. Ich habe, glaube ich, 16 Bücher geschrieben oder so und da ist dann vielleicht auch so der Segen des 60-Seins, dass man dann denkt so, ich muss auch keinem mehr was beweisen. Also mir auch nicht. Ich mache das gerne und ich möchte auch noch weitermachen, aber irgendwann wird mal ein Buch überhaupt nicht mehr funktionieren. Dann ist es so, das ist der Lauf der Zeit. Aber ich habe da keine Angst vor.
Jetzt sind Sie ja relativ spät eingestiegen sozusagen in diesem Bereich. Denken Sie im Nachhinein, scheiße, hättest du mal mehr Mut gehabt und hättest das schon 10 Jahre eher gemacht? Oder gucken Sie mit großer Zufriedenheit auf das, was Sie da getan haben?
Ja, also zum einen fand ich diesen Job als Vertreterin als Außendienst oder Sortimentsvertreterin heißt es, das war der beste, den ich hier hatte. Ich habe den wirklich sehr gemocht. Und ich glaube, ich hätte auch so ein Buch über so eine Ehe oder so einen Neuanfang nicht mit 25 schreiben können. Also ich glaube, für bestimmte Stoffe muss man auch ein bestimmtes Alter haben oder eine bestimmte Lebenserfahrung. Ich hätte das nicht früher schreiben können. Glaube ich nicht.
Wissen Sie ganz genau, was Sie schreiben können und was nicht? Also ich sag mal so, jeder kommt ja immer an den Punkt, vielleicht doch nochmal irgendwas anderes zu machen. Also wir hatten ja gerade Hinnerk Baumgarten, mit dem habe ich auch drüber gesprochen. Mensch, vielleicht nochmal eine andere Sendung, wie auch immer. Mhm. Bei Ihnen irgendwie ein Horrorbuch oder sowas wie Sebastian Fitzek so oder... Sind Sie da ganz klar und sagen, nö, ich mache mit meinen Familien- und Freundschaftsgeschichten weiter, um das mal so ganz grob zu sagen.
Der Stil hat sich ja schon verändert. Ich habe diese, also vor den drei Frauen habe ich immer einfach nur so locker leicht geschrieben, diese drei Frauen, da geht es ja auch um eine Mutter mit Demenz, um den Tod einer Freundin. Also ich habe mich dann schon die Themen, an die ich mich jetzt rantraue, hätte ich mich auch vor 10 Jahren nicht rangetraut. Das wären ja schon andere Themen. Vom Genre würde ich jetzt, ich habe mal so 2 so Cozy-Krimis geschrieben, weil man anders arbeiten muss, weil das für die Arbeitsweise ganz hilfreich war, das mal zu lernen. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, historische Romane zu schreiben oder Fantasy, weil ich sowas auch nicht selber lese. Also das muss dann schon, da habe ich eine ganz gute Einschätzung, was ich kann und was ich nicht kann. Also es gibt bestimmte Dinge, an die würde ich mich nicht rantrauen, weil ich einfach denke, dass ich das nicht hinkriege.
Freundschaft ist ein ganz wichtiges Thema für Sie, also vor allen Dingen ja auch in der Trilogie mit den Frauen, mit den drei Frauen. Was macht denn für Sie eine Freundschaft, eine gute Freundschaft aus?
Dass man sich nicht mehr erklären muss, glaube ich. Dass man sich darauf verlassen kann, man kann zu irgendeiner Uhrzeit anrufen und sagen, kannst du mal vorbeikommen, und da fragt die andere nicht, oh, muss das jetzt sein oder so. Und ich glaube, ich habe so ein paar, so 2, 3 Frauen, bei denen das ginge, oder sogar 4. Also das ist so, dass man, da ist ein Verlass einfach auf die Geschichte. Und man muss sich nicht mehr erklären. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie einen so lange begleiten, auch schon, dass man nicht mehr erklären muss, warum man irgendwas nicht möchte oder nicht gemacht hat oder doch noch machen will oder sowas.
Ist Ihnen dann im beruflichen Sinne irgendwie wichtig, dass Sie, dass die auch Vertrauen haben in das, was Sie machen, oder auch, dass Sie sich erklären können und dass Sie auch die Zusammenhänge verstehen? Weil das ist ja für Leute, die in anderen Bereichen und einfach ganz praktische Berufe haben, ja auch manchmal gar nicht nachvollziehbar, welche Ängste man als Kreative hat.
Es ist das bei den Frauen, die bei mir so wichtig sind, tatsächlich so, dass es zum einen entweder Kolleginnen waren, also aus der Branche, die da haben wir uns kennengelernt. Und so die älteste, längste, die ist selber Malerin. Also die hat immer selbstständig und kreativ gearbeitet, also viel länger als ich. Ich hatte ja immer noch diesen Hauptjob und so. Also das ist eigentlich so ein Umfeld, was damit mitgewachsen ist.
Ja.
Wo man auch nichts erklären muss in der Beziehung. Also wenn ich sage, ich schreibe oder ich habe in 4 Wochen Manuskriptabgabetermin, dann kommt auch keiner auf die Idee, beleidigt zu sein, dass ich nicht mit ins Kino komme oder so. Das ist dann wirklich alles so nicht mehr erklärpflichtig. Ja.
Was fangen Sie denn mit der ganzen vielen Zeit an, die Sie haben, wenn Sie das Manuskript abgegeben haben?
Naja, es ist dann so, dass meistens, wenn es abgegeben ist, dann wirklich, dann fahre ich 2 Wochen nach Sylt und setze mich jeden Tag in die Strandsauna. Oder ich gehe jeden 2. Tag Tennis spielen oder ich backe einen Kuchen. Also irgendwas von Dingen, die ich jetzt in der letzten Zeit nicht geschafft habe oder so.
Gibt es auch noch verrücktere Sachen wie, also keine Ahnung, manche fahren ans andere Ende der Welt, um so auch dem ganzen Mechanismus zu entfliehen.
Ja, ich bin ein echter Reisemuffel.
Sie bleiben in Ihrem System sozusagen, Hamburg-Sylt.
Im System, genau. Also vielleicht auch mal mit einer Freundin nach Mallorca. Und vielleicht auch mal irgendwie, ja, ich war auch schon auf Kreta. Also ich bin tatsächlich ein Reisemuffel. Was damit zu erklären ist, dass ich als Kind immer nur auf Sylt war. Meine Mutter musste auch bei ihrer Mutter dann in der Pension helfen in den Ferien. Das hat sonst immer meine Tante gemacht und die wollte auch mal irgendwie ein paar Tage frei haben. Und dann war es so, wenn man im Außendienst ist und jeden Tag Koffer packt, hat man in der reisefreien Zeit, also ging mir so überhaupt keine Lust mehr, Koffer zu packen. Und ich hatte auch keine Lust, wieder im anderen Bett zu schlafen oder so. Ich fand das eigentlich dann sehr erholsam, nach diesen ganzen Hoteltouren von Januar bis März im April und im Mai jeden Abend im selben Bett zu liegen.
Gibt es denn trotzdem etwas, wo Sie so, also aktiv ausbrechen? Ich meine, Strandsauna ist ja auch erstmal nur rumsitzen und schwitzen.
Ich sitze gerade auf, ja, stimmt. Also wie gesagt, ich spiele Tennis. Das ist das, wo ich dann auch wirklich mit anderen Leuten, nicht über einen Job redend, wo es um ganz andere Dinge geht. Es interessiert keinen Menschen, ob ich mit dem Buch fertig bin, sondern nur, ob ich einen Doppelfehler mache. Und das finde ich wirklich total angenehm.
Erzählen Sie manchmal auch aus Schutzfunktionen vielleicht auch, dass Sie noch Verlagsrepräsentantin sind und gar nicht Schriftstellerin, um einfach nicht dann die üblichen Fragen beantworten zu müssen wie heute?
Also Schriftstellerin sage ich zum Beispiel nie.
Ja, was schreiben Sie denn in diese berühmten Hotelzettel, wo man, glaube ich, seit 20 Jahren schon keinen Beruf mehr reinschreibt?
Da schreibe ich immer selbstständig.
Ja, okay.
Ja, und wenn mich jemand fragt, dann, das kann alles sein, genau, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, ich bin Autorin und arbeite für einen Verlag, aber so Schriftsteller ist für mich immer so, das ist für mich Thomas Mann.
Oh,
ne?
Ja.
Aber so, da, keine Ahnung.
Gibt es denn Vorbilder? Also wo Sie sagen, oh, so, das finde ich so von der Arbeitsweise, von, keine Ahnung, Sie werden jetzt nicht wie Bukowski sich jedes Mal betrinken dafür, um diese Geschichten zu schreiben. Aber gibt es Leute, die Sie inspirieren?
Also inspirieren ist schwierig. Das ist, ich habe ja so viele Autoren und Bücher in meinem Leben mitbekommen, dass man so ein bisschen dann diese Ehrfurcht, das ist, meine ich jetzt gar nicht so blöd, wie es klingt, aber dass man so diese, ach, das ist ja toll und so, das verliert man so ein bisschen. Also wen ich immer toll fand, von der Haltung, ist zum Beispiel Ingrid Noll. Die hat ja auch erst irgendwie mit 50 oder Mitte 50, also da war ich nochmal 10 Jahre jünger.
Sehr lange.
Ist über 80, aber wenn man die mal erlebt hat, mit welcher Lässigkeit und Leichtigkeit und Unangestrengtheit, die auch heute noch auf Lesungen sitzt und die sich selber und auch ihre Bücher gar nicht so ernst nimmt, aber einen Riesenspaß dabei hat. Das fand ich einfach, die hat so eine tolle Haltung. Also da ist null Arroganz, da ist überhaupt nichts Abgehobenes oder ich bin Schriftstellerin. Also die ist so, das ist so ihre Sache gewesen, die sie da gemacht hat und ihre Leidenschaft, die sich da erfüllt hat, aber ohne sich jemals irgendwann was drauf einzubilden, sondern man merkt ihr immer noch diese Leichtigkeit und diese Lust an. Und das fand ich toll. Also so überhaupt keine Allüren zu haben, obwohl man so erfolgreich ist wie sie und auch so lange schon erfolgreich ist, fand ich schon toll.
Erfolg, wie Sie ihn erleben, bringt ja auch eine ganze Menge Begleitmusik mit. Also Sachen, die erstmal mit dem Schreiben gar nichts zu tun haben, nämlich vielleicht auch den Verkauf seiner eigenen Person und seiner Geschichten. Welchen Teil mögen Sie da besonders dran und welchen eher weniger? Also wie sieht es zum Beispiel mit Lesungen aus in abwegigen Orten vor nur 30 Leuten?
Das habe ich zum Glück bis einmal bei Corona noch nie gehabt. Ich habe ja spät angefangen mit den Lesungen. Ich habe ja erst bei dem dritten Buch angefangen, nachdem ich ein Jahr vorher so ein Coaching gemacht habe, weil ich nicht gut lesen konnte. Also ich bin zu schnell, also gänzlich unbetont und ich hau das runter, dass niemand mitkommt. Und da hatte ich mir einen Coach gesucht hier in Hamburg. Das war ein Tipp von einer Freundin, die auch Moderatoren ausgebildet hat und die mich da wirklich richtig, harte Schule war das, ein Jahr. Und auch ganz toll, Frau Luhn Sievert. Und danach habe ich jetzt angefangen zu lesen und dann habe ich das wirklich, ich habe jetzt einen anderen Job noch gemacht und ich habe ja dann immer nur gelesen, wenn ich Termine hatte. Also das heißt, ich habe in Wilhelmshaven einen Termin gehabt in der Buchhandlung von 4 bis 5:30 und dann bin ich ins Hotel gefahren, habe mich umgezogen, mir die Nase gepudert, bin als Dora Held weitergekommen und habe in Wilhelmshaven gelesen. Und musste am nächsten Morgen aber 9 in Oldenburg in der Buchhandlung sitzen, durfte den meisten nicht erzählen, dass ich in Wilhelmshaven gelesen habe, weil das waren ja Konkurrenten. So. Das war meine Lesungsreise irgendwie, so habe ich das angefangen. Und jetzt ist es so, dass mir das einen heiden Spaß macht. Aber ich habe das meistens wirklich große und ich habe da auch, ich mache nicht so diese Lesereise, drei Termine in einer Woche oder 4 und jeden Abend im anderen Hotel, weil das ist so diese, das war der Aspekt von einem Außendienst, den ich nicht mochte. Also ich bin nicht gerne abends um.
Wir reisen ist ja nichts, das haben wir ja schon
rausgefunden. Ja, und auch so Hotels.
Wie schön für Sie die Corona-Zeit war. Oder?
Also dazu,
der Aspekt zumindest.
Der Aspekt, dass man nicht weg muss. Ich fand das nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich bin ganz gerne zu Hause. Aber das war trotzdem eine blöde Zeit. Aber es war, ich bin einfach nicht gerne abends in so kleinen Hotels alleine. So, ich bin Heimwehmensch.
Und wie ist das mit so, also Interviews oder Fernsehauftritten irgendwie? Machen Sie auch in so Spielshows mit oder gehen Sie wirklich nur zu Interviews, wenn es um Ihre Bücher geht sozusagen?
Ja, eigentlich schon, weil also so Quizshows oder so würde ich jetzt nicht machen und ich mag auch keine roten Teppiche und ich bin auch nicht, also das hat ja nichts damit zu tun mit dem, was ich mache. Also das, nee.
Ja.
Das finde ich so ein.
Dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Rubrik, Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommen Sie. Ende Mai ist die neue S-Bahn-Station Ottensen eröffnet worden. Voraussichtlich werden rund 5000 Fahrgäste am Tag die Haltestelle nutzen. Welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie in Hamburg?
Also ich bin großer HVV-Fan. Ich fahre allerdings am liebsten Bus.
Echt?
Ich fahre wahnsinnig gerne Bus.
Ui.
Bis auf die Strecke Uhlenhorst hier, Wohnsburg, Landungsbrücken, weil man dann gucken kann. Das ist meine Lieblings-S-Bahn-Strecke. Aber ich bin schon, also ich bin einfach gerne unterwegs mit dem Bus. Man kann dann die Leute gucken und sieht, wo man langfährt und so.
Da kommen wir zum nächsten Punkt. Das Hamburger Rathaus hat mehr Zimmer als der Buckingham Palace. 673 Räume zählt der nach dem großen Brand von 1842 errichtete Neubau. Welcher Raum in Ihrem Zuhause ist Ihnen am wichtigsten? Also wer dürfte am wenigsten abbrennen?
Ich muss wahrscheinlich sagen, das Büro, aber das Schlimmste wäre das Bad. Ich habe so ein schönes Bad. Badezimmer. Ich habe ein ganz schönes Badezimmer.
Was macht ein Badezimmer schön?
Ganz großes Fenster.
So eine kreisrunde Badewanne drin?
Nee, aber so eine ganz tolle Dusche ohne Wanne. Ich bin erst im letzten Jahr umgezogen. Also richtig schön. Man geht da so rein.
Aber man will doch eigentlich immer eine Badewanne haben, wenn man eine Wohnung sucht,
ich wollte keine.
Nee, weil sie auf Sylt dann die ganze Zeit ins Meer springen.
Ich bade nicht gerne. Ich habe ja Rücken. Man kommt da. Ich finde auch Baden wahnsinnig langweilig. Man liegt rum. Diese Badewanne, ich bin jetzt nicht so riesig, ne? Aber man hat immer entweder die Knie draußen oder die Schultern. Also an einer Stelle ist einem ja kalt.
Ja, das ist richtig.
Dann liegt man.
Ich dachte, das wäre nur bei mir so.
Nein, bei mir auch.
Okay.
Also es sei denn, ich hätte jetzt so eine Riesen. Also und dann wird man irgendwann, es ist Wasser kalt, dann ist es zu warm, dann kriegt man schrumpelige Haut. Mir wird dann auch schnell schwindelig.
Aha.
Und dann steigt man irgendwie nach einer Viertelstunde. Lesen kann man nicht. Ich weiß nicht, wer in der Badezimmer liest. Also
in der Badewanne irgendwann fällt es immer, irgendwann da rein.
Oder man hat nasse Finger und dann ist man hinterher so weich und müde und
alte Magazine, die ich manchmal noch finde im Wohnzimmer, so keine Ahnung, der Spiegel von vor 3-4 Wochen, die nehme ich dann vielleicht mal mit in eine Badewanne, weil dann sage ich, dann ist ja egal, wenn der
zu beseifen ist. Aber ich will dann auch nicht, dann muss ich mit meinen seifigen Fingern das Ding da rausfischen und ich bin kein Bader.
Was wäre denn an Ihrer Wohnung noch verbesserungswürdig sozusagen, wenn wir schon dabei sind? Also weil man sucht ja immer wenn Sie gerade jetzt einen Umzug gehabt haben, dann haben Sie eine Vorstellung und irgendwas fehlt dann doch wieder.
Der
zweite Balkon oder der dritte? Nee,
es fehlt an dieser Wohnung nichts. Ich habe eine so unfassbar schöne Wohnung. Das war ein Riesenglück. Wir sind da letztes Jahr eingezogen. Ich hatte vorher schon eine schöne Wohnung. Die ist wirklich der Kracher. Ich habe noch nie in meinem Leben so schön gewohnt.
Ach toll, Hamburger sind immer so unzufrieden mit ihren Wohnungen. Sie sind die Erste, die sagt, so muss es sein.
Jedes Mal gehe ich da rein und bin beglückt und denke, meine Güte, was war das? Ein toller Architekt.
Herzlichen Glückwunsch
dazu.
So, wir machen weiter. Die größte Turmuhr Deutschlands ist die des Hamburger Michels. Das Ziffernblatt hat einen Umfang von mehr als 24 Metern. Der große Zeiger misst 4,91 Meter, der kleine 3,60 Meter. Beide Zeiger haben ein Gewicht von je 130 Kilogramm. Wie wichtig ist Ihnen Pünktlichkeit bei Ihnen und bei anderen?
Ich bin immer zu früh, deswegen ist mir Pünktlichkeit bei anderen, das habe ich jetzt im Laufe meines Lebens gelernt, da bin ich etwas entspannter, weil ich wirklich gewöhnt bin, auf andere Menschen zu warten, was aber zum Teil meine Schuld ist, weil ich ja immer zu früh komme. Ich gehe mittlerweile, wenn ich zu früh bin, eine halbe Stunde um Block. Ich gehe auch nicht zu früh
privat. Sind Sie hier in der Schanze vorhin auch noch
eine
Stunde rumgelaufen?
Ich war vorhin Kaffee trinken, 14:45 hier, klar. Also ich sollte ich bin immer, dann kam der Bus, kam sofort, dann war die S-Bahn, kam gleich und so. Ich rechne immer mit Staus auf der Strecke, egal wie lang die ist, oder ist irgendwas passiert. Passiert nie was.
Ich finde ich ja toll. Ist ja sehr wertschätzend, muss man ja mal sagen, auch gegenüber anderen.
Genau.
Und wie sehr regen Sie sich wiederum über Leute auf, die zu spät kommen? Ist das so?
Es gibt für mich
immer so ein Thema, wenn man eine Viertelstunde oder 20 Minuten irgendwo sitzt und dann so.
Viertelstunde, 20 Minuten finde ich noch okay, weil ich meistens ja auch so viel zu früh
Sie
bin.
Lesen
und
einfach
dann,
noch.
Ich lese dann. Ich bin tatsächlich zweimal, das war sogar ein beruflicher Termin, da hat mich jemand eine Dreiviertelstunde warten lassen und beim zweiten Mal bin ich dann gegangen.
Ach, der hat sie zweimal so lange warten lassen.
Ja, beim zweiten
Mal,
wie gesagt, so jetzt.
Das habe ich auch gehabt mit einem sehr bekannten Moderator. Und dann habe ich beim dritten Mal gesagt, das war's jetzt, vielen Dank. Muss man
aber
das
sonst machen. Ansonsten bin ich da entspannt.
Sie wirken sehr ausgeglichen. Sind Sie auch harmoniebedürftig oder können Sie auch mal richtig so losdonnern und streiten? Worüber streiten Sie gerne?
Über Kleinigkeiten.
Echt?
Ja. Ich bin, also wenn ich streite, ich bin jemand, der so ein bisschen so eher rumzickt. Also das ist aber dann, wenn mir so vieles auf den Geist geht und es kommen so viele Sachen und dann kommt irgendwas dazu, dass ich dann wirklich sage, muss man das Fenster immer aufmachen? Also in so einem blöden Ton irgendwie, ich ärgere mich dann auch.
Ja.
Ich bin dann eher so ein bisschen zickig zick ein bisschen rum. Ich war früher ein Kind.
Aber es ist ja toll, wenn man das erkannt hat. In meiner Umgebung erkennen die Leute das gar nicht, wenn die so zickig sind. Dann.
Nee, doch, ich merke das ja selber. Großartig. Ich komme dann nur nicht wieder raus aus der Nummer. Ich bin da schon zu weit drin.
Okay.
Dann muss ich erstmal rausgehen.
Gehören Sie zu den Leuten, die sagen, okay, ich bin jetzt so alt, das ändere ich nicht mehr? Oder kann ich nicht ändern? Oder sind Sie doch eher so, dass Sie sagen, okay, ich arbeite daran?
Das mache ich, seit ich 10 bin. Ich war als 10.
Naja, aber manchmal kommt ja irgendwann so der Punkt, wo man vielleicht sagt, ach, naja, guten alten Baum kannst du nicht verpflanzen. Da
nee, ich finde das ja finde das ja unangenehm. Ich finde es ja auch bei anderen Leuten unangenehm.
Ja, aber es ist ja schön, wenn man es erkennt. Es ist alles rasend schnell vorübergezogen hier an uns. Wir sind jetzt tatsächlich schon, obwohl ich noch einen halben Zettel voll habe, mit interessanten Fragen, aber da müssen wir dann vielleicht nochmal ein anderes Forum für finden. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die jeder gestellt bekommt. Vielleicht kennen Sie sie schon und wissen sofort, worum es geht. Nämlich, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ich hoffe immer noch in dieser Wohnung, immer noch gesund und vielleicht mit so einem kleinen Buch schreibend. Und eigentlich möchte ich, also ganz egozentrisch, dass sich das alles so bleibt, wie es gerade ist.
Wie viele Bücher haben Sie dann geschrieben in 5 Jahren? Also wie viele sind dann dazugekommen? Also das, was Sie jetzt anfangen und dann noch vielleicht ein zweites? Oder wird es knapp?
Ja, vielleicht 2.
Ja, okay. Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ich hoffe mit weniger Baustellen, mit mehr Fahrradwegen, mit keinen Baustellen, die man nicht unbedingt braucht, und insgesamt vielleicht ein bisschen ruhiger und schöner als im Moment.
Wie politisch sind Sie? Kam Ihnen da gerade was in den Sinn, dass Sie sagen, oh, da müsste man auch nochmal, oder sind Sie eher gar nicht so?
Ich bin schon politisch. Ich bin aber, sage ich auch hier, ich bin sehr zufrieden mit Peter Tschentscher als Bürgermeister. Aber es ist natürlich das, was, es sind jetzt zu viele Dinge, die jetzt gemacht werden müssen, und diese Verkehrsproblematik, die ist hier in Hamburg nicht so schlimm wie in anderen Orten Deutschlands. Mhm. Also das finde ich, haben die ganz gut im Griff. Aber warum man alle Baustellen gleichzeitig machen muss und warum man nicht jetzt nochmal überlegt, ob man doch was ändern kann und statt eine neue 10-jährige Baustelle da aufzumachen oder so, das weiß ich nicht. Manchmal finde ich diese Bauplanung schon so ein bisschen schwierig. Und man muss natürlich in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, ob das ein Krieg ist oder Klima ist oder die Bevölkerung und die Mengen an Menschen, die hier keine guten Wohnungen haben, die nicht so ein Glück haben wie ich, natürlich, ich möchte die Aufgabe nicht wuppen. Das ist schon irgendwie hardcore. Und ich hoffe, dass das in 5 Jahren irgendwie machbar wird oder ja, zu schaffen ist.
Ja, hoffen wir, dass die richtigen Leute am richtigen Hebel sitzen. Das überlassen wir denen. Wir überlassen uns jetzt tatsächlich der Freizeit und hören schöne Musik bei Hörradio. Liebe Dora Held, herzlichen Dank für die Stunde, die Sie uns geschenkt haben. Vor allen Dingen auch die Einblicke über Bärbel Schmidt vor allen Dingen. Ganz großartig. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich bin jetzt richtig gespannt, was da noch so von Ihnen kommt, denn ein neues Buch ist in der Mache. Und wenn man in ungefähr einem Jahr diesen Podcast hört, dann wird dieses Buch auf dem Markt sein.
Nee, noch nicht ganz. Es wird dann angekündigt sein, aber noch nicht erschienen. Das ist jetzt für Herbst nächsten Jahres geplant und ich hoffe,
allein deswegen wäre der Job nichts für mich. Ich bin viel zu ungeduldig.
Naja, das schreibt sich nur nicht schneller. Das ist irgendwie, die Ungeduld ist das. Dafür macht man dann andere Sachen zwischendurch. Das geht schon.
Bärbel Dora Schmidt-Held, herzlichen Dank und Ahoi.
Lars Meyer, vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.